Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Ratgeber-Podcast. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Obwohl, das ist ja auch schon wieder nicht ganz Corona-konform, ja, diesen Kuss der ganzen Welt.
Zeiten, ja.
Nein. Also herzlich willkommen hier bei unserem Beethoven-Podcast mit unserem Michael Klein.
Und mit André Hart. Hallo André.
Ja, und das war eigentlich auch schon wieder falsch vom Ansatz. Ja, wir feiern heute. Heute ist der 17. Dezember, wo wir diese Aufzeichnung jetzt gerade angehen. Und heute wahrscheinlich der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Weiß keiner so genau. 250. Also er ist wohl am 17. Dezember 1770 getauft worden. Das genaue Geburtsdatum steht nicht fest, aber man hat wohl damals das so gemacht, dass die Kinder, ja, gerade wenn sie draußen waren, eigentlich dann auch schon getauft haben.
Ja, zur Sicherheit wahrscheinlich, ne? Schnell den Segen drüber, damit nichts mehr passieren kann.
Ja. Richtig. Und wenn ich jetzt sage, seid umschlungen Millionen, dann ist ja auch nicht ganz richtig. Es geht ja nicht um die Worte. Die Worte kommen ja vom großen Friedrich Schiller, sondern es geht ja um die Musik. Also eigentlich müssten wir das jetzt singen. Seid umschlungen. Kannst du?
Nee, mach du mal.
Neunte Symphonie. Millionen.
Ist das die Melodie dazu?
Kuss. Ja, ich war ja lange im Kirchenchor und dann lange im Gewandhauschor. Ich glaube, so in etwa ist es. Es war übrigens eine Neuheit und damals nahezu revolutionär, in einer klassischen Symphonie, in diesem Falle ja die neunte Symphonie, einen Chor einzusetzen.
Ach, ja, hat man sich vorher immer schon gedacht, ach, wegen der Aerosole sind wir lieber mal vorsichtig, besser nicht singen.
Richtig. Also was du von mir alles lernen kannst.
Irre, das ist Wahnsinn. Dass du im Kirchenchor warst, glaube ich.
Ihr erst am ihr lieben Potter, an den Podcast-Empfangsgeräten. Heute ein sehr spannendes Thema, von dem unser Michael Klein im Moment überhaupt noch nichts weiß, weil er wenig weiß. Also prinzipiell ist er ja auch in die Vorbereitung ja gar nicht involviert. Wir sind auch nicht wirklich vorbereitet. Das ist ja Quatsch, weil wir kommen ja wieder direkt aus der Sendung, aus unserer kleinen Radiosendung. Aber wir haben uns überlegt, Ratgeber-Podcast, Podcast mit wirklich angewandter Lebenshilfe. Der Titel heute: Das Corona-Sutra, ja, Liebesspiele im Lockdown, das müssen wir heute wirklich mal machen. Das wird den Menschen auch was mitgeben jetzt vor Weihnachten.
Ratgeber, ich kann für die Weihnachtszeit jetzt auch noch ein paar Sachen, ich habe auch noch was im Kopf, beziehungsweise auf den Zetteln als Ratgeber, aber ich kann versprechen, es ist kein Sex mit Tannenbäumen und so weiter dabei. Ich bin wirklich nicht vorbereitet bei diesem Thema, also da überraschst du mich jetzt und ich bin sehr gespannt, welche Sexpraktiken du so unterm Weihnachtsbaum vorführst.
Bevor wir das besprechen, wir müssen unbedingt auf die Tannenbäume nochmal zurückkommen, aber vorher vielleicht kurze Auswertung der letzten Sendung, das heißt des letzten Podcasts, der ja leider ohne dich stattfinden musste.
Ich wollte gerade fragen, ich habe es ja natürlich im Nachhinein gehört, ich konnte ja nicht dabei sein. Du hast so, Ersatz für mich gefunden.
Ein Michael-Ersatz, richtig. Also statt Michael Klein.
Also so eine Hilfskraft sozusagen. Das Budget ist ja auch nicht so groß für diesen Podcast. Deswegen konnte jetzt nicht irgendjemand ganz Teures einkaufen. Da konnte es nur der Ministerpräsident sein.
Michael Kretschmer. Und war hier, das war okay. Das war, ich fand, sehr informativ. Hat ja auch in die Zeit gepasst. Das fiel ja zusammen, gerade als verkündet wurde, dass Sachsen als erstes Bundesland in den harten Lockdown geht. Für die Geschichtsschreibung vielleicht kurz: inzwischen ist ja ganz Deutschland wieder im Lockdown. Aber das war so der erste Impuls, als so gesagt wurde, Sachsen, die Zahlen steigen und deswegen muss Sachsen da vorangehen. Er war auch sichtlich angefressen. Das fand ich, das war der emotionalste Moment in diesem Gespräch. Streckenweise auch hörbar angefressen, also nicht nur sichtbar, sichtlich angefressen. Angesichts der Leute, die da immer noch in dieser, das ist alles nur Schwindel, das ist alles gar nicht so schlimm, Blase leben. Und da hat er überhaupt kein Verständnis gehabt. Also da ist er richtig emotional, habe ich gemerkt, ist er da auch festgegangen. Oder ist so grundsätzlich fest. Ne? Ansonsten, es ist halt hin und her. Man fragt ja dann immer gerne nach. Heute fragt man die Politiker: Mensch, was habt ihr alles falsch gemacht in den letzten Monaten? Warum nicht eher der Lockdown? Und warum habt ihr jetzt nicht doch auf die Virologen gehört, die ja das Szenario, was wir jetzt haben, vielleicht auch nochmal kurz für die Nachwelt: Wir hatten gestern knapp 1000 Corona-Tote in Deutschland. Wir hatten irgendwie unfassbar viele Neuinfektionen. Und da kam es eben in die Richtung raus, dass man einfach sagen muss, es gibt in diesen Zeiten keine unschuldigen Entscheidungen. Also ich glaube, egal was man entscheidet als Politiker, man liegt da prinzipiell immer irgendwo falsch.
Ja, vor allem im Nachhinein, ja, ne? Weiß man es immer besser. Sowieso. Und in der Situation, wenn wir alle die Entscheidung hätten treffen müssen mit dem Wissensstand und mit dem allen drumherum, dann wäre man, vielleicht hätte man genau die gleiche Entscheidung gehabt. Eine Entscheidung allerdings, bevor wir jetzt gleich zu den Weihnachtsbäumen und allem anderen kommen, eine Entscheidung verstehe ich wirklich nicht, jetzt bei diesem Lockdown. Lockdown ist ja auch schon wieder so, dieses Wort Lockdown heißt ja eigentlich Ausgangssperre und alles wird eingeschlossen. Jetzt reden ganz viele schon von Shutdown, das ist ja ein Abschalten, also ne, vielleicht ändert sich dieses Wort jetzt auch schon wieder. Was ich dabei nicht verstehe, ist diese Weihnachtsregelung, die sie sich da ausgedacht haben, mit im direkten Verwandtschaftsgrad dürfen so und so viele Leute, aber maximal tralala Personen mit über 14 Jahre und so weiter. Und wo ich dann gedacht habe, in der heutigen Zeit, wo es so viele Patchwork-Familien gibt, wo es Geschiedene gibt, wo es Singles gibt, wo es Leute gibt, die mit ihrer Familie vielleicht gebrochen haben, auch ganz andere Konstellationen von Wohngemeinschaften und so weiter, dass man da dieses traditionelle Familienbild genommen hat, also Mama, Papa dürfen mit den Kindern und dann noch den Anverwandten und so weiter. Da habe ich mich echt gefragt, wäre das genauso gekommen, wenn zum Beispiel Klaus Wowereit damals noch als einer derer in der Ministerpräsidentenrunde gewesen wäre oder Ole von Beuys zum Beispiel als schwuler, homosexueller erster Bürgermeister von Berlin. Da war ja keiner mit dabei. Die sind doch alle wirklich Mutter, Vater, zwei Kinder oder 1,8 Kinder, so wie es in Deutschland der Durchschnitt ist. Alle haben sie 1,8 Kinder und sind verheiratet und so weiter, die da gesessen haben. Und keiner kam auf die Idee, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die nicht in dieser traditionellen Familie sitzen. Das finde ich echt ein Skandal.
Hat man da nicht gesagt, Lebensgemeinschaften? Ich weiß es ehrlich gesagt. Es sind so viele Informationen vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, oft auch so von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Ich weiß es wirklich nicht, was da wie wo mit drei Personen, vier Personen aus dem gleichen Haus stand. Oder hast du nicht gesehen?
Ich glaube, inzwischen bastelt sich auch jeder von uns so seine eigene Geschichte daraus und jeder denkt sich, also wir wollen nicht mit so vielen Leuten. Und wenn ich jetzt aber mich hier mit meinem guten Kumpel treffe, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat und alleine zu Hause sitzt, dann ist das auch okay und die werden das schon genauso meinen. Aber es steht halt nicht drin. Es steht nicht drin in dem, was sie sagen.
Ist verrückt. Es ist überhaupt ein verrücktes Weihnachten, dem wir da entgegensteuern. Auch schon allein die Vorweihnachtszeit. Wir haben es gerade gesagt, Lockdown jetzt inzwischen auch wieder in ganz Deutschland. Man vermisst es ein bisschen, ja? So diese Hundertschaften von elchgeweihten Glühweinjüngern, die so durch die Innenstädte marodiert sind. Ja? Zahllose Assistentinnen, die überpunscht in die Arme ihres Chefs taumelten. Du merkst, ich habe das aufgeschrieben. Merkst du das? Man hört es nicht, dass ich es vorlese, oder?
Nee,
ich fand das so schön, ja. So, sie taumeln überpunscht in die Arme ihrer Chefs, die Assistentinnen, auf diesen Weihnachtsmärkten
von früher. Uga Willemsen doch gesagt, oder?
hätte sagen können. Nee, ich habe es gerade so stichpunktartig notiert. Ja, Bratwurstbuden habe ich mal aufgeschrieben, Minnesänger, Karusselle, Pyramiden, verkaufsoffene Sonntage, Parkplatzschlägereien. Ja. Wo ist das alles hin? So dieses emsige, große, vorweihnachtliche Happening. Es fehlt ein bisschen.
Also ich bin ja im Umfeld von Düsseldorf und zur Weihnachtszeit ist Düsseldorf immer besonders belagert von Menschen, die rote Zipfelmützen tragen. So in den letzten 10 Jahren auch mal mit blinkenden LEDs und die dann immer lustig sprechen, weil sie nämlich von die Grenze von Holland rüberkommen. Die Niederländer haben das mit den Weihnachtsmärkten nicht so und das heißt, die kommen dann immer nach Nordrhein-Westfalen rein und sind auf den Weihnachtsmärkten dann natürlich ähnlich schnell betrunken wie der Rest der Nation vom Glühwein. Und deswegen verbinde ich das auch immer mit der Weihnachtszeit, dass irgendjemand Holländisch spricht und eine Bratwurst haben möchte und so. Ich kann es jetzt gar nicht so nachmachen. Aber das fehlt auch dieses Jahr.
Und irgendwie taumelt auch, ja? Irgendwie so quasi in die Weihnachtszeit hineintaumeln oder durch die Vorweihnachtszeit durchtaumeln.
Ja,
irgendwie, ich weiß nicht. Aber was mich umtreibt, ist die Frage, es war ja schon ein Stück übersteuert, oder? Es war überdehnt, also was wir da so in den letzten Jahren hatten. Ob wir so ein kleines Stückchen uns davon bewahren? Ich meine, so diese Ruhe, also dass die Innenstädte jetzt ganz leer sind, ist auch doof. Das ist auch kacke.
Richtig.
Aber so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen, mein Gott, man ist jetzt viel häufiger abends auch mal zu Hause und kommt so ein bisschen zu sich und beschäftigt sich mit den Menschen, die jetzt wirklich ganz nah sind. Man hat keinen Terminstress. Man sagt, heute gehen wir mal auf den Weihnachtsmarkt und so weiter. Ob man sich ein bisschen davon rüberrettet in die Post-Corona-Zeit, in die Post-Corona-Phase, die es ja sicherlich dann irgendwann wieder gibt. Oder kommt das alles genauso wieder? Vielleicht sogar noch schlimmer, als wir es hatten. Was denkst du?
Also sagen wir mal so, ich versuche ja seit Jahren mir vorzunehmen, dass ich nicht in den letzten 3 Tagen losziehe und noch irgendwie die allerletzten Geschenke kaufe, sondern dass ich das alles schon mal so ab September langsam mal angehen lasse und mache. Das habe ich in all den Jahren auch nicht geschafft. Also insofern glaube ich auch nicht, dass der Lerneffekt einsetzen wird, dass man es in diesem Jahr ja anders macht und man vielleicht dann im nächsten Jahr daraus profitiert und sagt, es ist Oktober, ich werde jetzt schon mal die Weihnachtsgeschenke organisieren. Nee, ich glaube, so klug sind wir Menschen nicht.
So klug sind wir nicht.
Obwohl, ich schließe da jetzt von mir auf andere, aber ich vermute mal, alle anderen ticken genauso.
Na, wir werden ja sehen. Vielleicht dauert es ja auch noch viel länger, als wir alle denken. Nein, um Gottes Willen, wir wollen ja jetzt keinen Pessimismus verbreiten.
Nein.
Im Gegenteil.
Aber ich hatte tatsächlich meinen mini kleinen Weihnachtsmarkt hatte ich diese Woche.
Ja.
Und zwar gute Freunde von mir, die haben im Garten einen kleinen Unterstand. Und da haben sie gesagt, ja, wir machen hier einen Mini-Weihnachtsmarkt in Anführungszeichen. Also sprich, es gab den Glühwein und Kekse und so weiter. Mhm. Und wir haben uns tatsächlich, weil wir jetzt alle schon so in der Vorbereitungszeit sind für die Weihnachtstage mit den Eltern und so weiter, haben wir wirklich das Ganze auf Distanz gemacht. Also ja, bloß kein Risiko eingehen. Der eine Tisch links waren wir, der andere Tisch gegenüber war die restliche Familie. Und da war es dann wirklich so, ich habe doch letztens noch gesagt, Mensch, beim Weihnachtsmarkt kann mir gar nichts runterfallen. A, weil es viel zu eng ist und B, weil einem ja nach 3 Sekunden die Glühweintasse auch schon mal immer an den Fingern festklebt, weil die Tasse klebt immer.
Ja, ja.
Und es war genau so wieder, die Glühweintasse klebte, weil irgendwie hat man geschlappert und zack, klebte alles aneinander fest. Also das Weihnachtsmarkt-Feeling war für mich perfekt.
Ja. Es ist, aber habe ich das Gefühl, trotzdem noch mehr Betriebsamkeit als im Frühjahr. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als der erste Lockdown dann gegriffen hat, ja, da war es, also ich fand, da war es extrem ruhig, also auch auf den Straßen und Autoverkehr und so weiter, das habe ich als ganz extrem empfunden. Jetzt so in der Vorweihnachtszeit habe ich das Gefühl, obwohl wir den gleichen Lockdown haben, ja, die gleichen Bestimmungen und so weiter, es ist irgendwie mehr Betriebsamkeit als im Frühjahr. Ja, vielleicht liegt das ja, ist das in unserer DNA, also quasi in der christlich-abendländischen DNA, dass man so diese Betriebsamkeit, dieses Geschäftigsein, dieses Hektischsein in der Vorweihnachtszeit einfach braucht, ja, dass man sich einfach so mal ins Auto setzt und sagt, ich fahre jetzt ein bisschen durch die Stadt, weil ich brauche Hektik, ich brauche Betriebsamkeit, hat zwar kein Geschäft, aber ich guck mal, was im Supermarkt so los ist und so weiter, dass man das jetzt in der Vorweihnachtszeit anders macht als im Frühjahr.
Kommt her, ihr Kinder vielleicht, ne, dass wir alle nochmal los sind. Ich habe lustigerweise, man vergisst ja so viele Sachen auch wieder und ich habe aber jetzt gerade mein Handy aufgeräumt und da waren so alte Fotos und Videos auch drin, vom April war es dann, wo eine Freundin mir aus der Innenstadt von ihrem Weg zur Arbeit gezeigt hat. Also sie war eine der wenigen, die ins Büro musste dann einmal die Woche. Und sie filmte dann, also die Straßen, die ich so kenne, die riesig voll immer sind, da war kein einziger Mensch drauf. Mhm. Und das ist jetzt definitiv anders. Also da hast du völlig recht. Und man erinnert, wie gesagt, man hat so diese Erinnerung, ach, das war damals weniger, aber jetzt mit diesem Video war es mir nochmal so ganz deutlich, ja, tatsächlich, die Erinnerung stimmt, es war damals anders.
Ja, man muss ja jetzt aber auch mal raus. Man weiß ja gar nicht, was man mit der ganzen Zeit, die man jetzt hat, anfangen soll. Sehr viele jetzt auch wieder im Homeoffice. Im Homeoffice ist aber auch mehr oder weniger eine Schutzbehauptung, jetzt kurz vor Weihnachten. Das ist, arbeitet ja jetzt nicht mehr wirklich jemand. Oder kaum noch. Da reist ja kaum jemand irgendwie in anderen Büros oder so. Wir hatten, glaube ich, in dieser Woche schon gesagt, unser Mitgefühl gilt allen verheirateten Männern, die ihrer Frau irgendwann mal gesagt haben, ich mache es, wenn ich mal Zeit habe. Ja, weil die müssen jetzt ran.
Und Frauen haben da wesentlich bessere Gedächtnisse als wir Männer. Die haben das, also die brauchen keine Liste, die brauchen keine Excel-Tabelle, die haben das alles im Kopf. Ja.
Ansonsten sind die wesentlichen Sachen schon erledigt. Weihnachtsbaumkauf zum Beispiel. Da sind wir schon beim ersten Thema, bevor wir gleich zum Corona-Sutra kommen. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber Weihnachtsbaumkauf, ich hatte das Gefühl, der Weihnachtsbaum in diesem Jahr deutlich überteuert, also wesentlich teurer als noch im vergangenen Jahr. Wir haben bezahlt, ich glaube, es war so 2 Meter, 2,20 Meter, so 48 Euro sowas in der Ecke.
Ah.
48 Euro. So, und jetzt kommt der Michael Klein mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, ja, zu Recht, weil Augen auf beim Weihnachtsbaumkauf, man darf ja oder sollte ja auch keine Billigbäume mehr kaufen in diesen Zeiten.
Erstens, also auf jeden Fall das, weil man möchte ja auch nicht irgendwo einen fremdsprachigen Baum zu Hause haben, der irgendwo blöd aus den Karpaten kommt, sich hier überhaupt nicht heimisch fühlt, sich auch gar nicht in diesen Familienstreit integrieren möchte, sondern einfach nur seine Ruhe haben will und da alleine rumsteht.
Und das sind ja auch so komische Weihnachtslieder, die da singt, versteht man ja alles nicht.
So, so, der singt ja Aschenbrödel und der kann die Filme ja auch gar nicht verstehen, wenn die laufen, weil der noch die tschechische Synchronversion kennt oder sowas.
Richtig,
da wird es natürlich dann sehr, sehr schwierig. Also nein, es sollte natürlich der Baum aus Bodenhaltung, sag ich immer wieder, wichtig, Baum aus Bodenhaltung und natürlich aus heimischen, also möglichst nicht so weit transportiert, sondern irgendwo aus der Umgebung sein.
Ne? Das ist wichtig. Früher haben wir auch immer Käfighaltung gekauft.
Ja.
Aber das merkt man schon. Also das ist dann, das ist wirklich nicht so gut und die Eier, die er legt, sind ja dann auch kleiner. Ja, also die Kugeln,
richtig,
ne?
Die Kugeln.
Die Kugeln sozusagen. Ich glaube aber am besten ist Freilandhaltung, oder? Jetzt Freilandbäume sind, glaube ich, die teuersten.
Definitiv. Wobei man muss bei den Bäumen aufpassen, viele haben ja ein Trauma. Die sind klar, also das ist wirklich, die sind ganz traumatisiert, weil die wurden ja auch geschlagen.
Ja, was man, das war früher mal, das stimmt, ja, ja.
Ach, jetzt nicht mehr?
Nein, jetzt nicht mehr. Es soll ja immer noch Menschen geben, die in den Wald gehen und sich den Baum selber holen. Bitte nicht schlagen. Das macht man nicht.
Der schlägt zurück.
Das ist eben bei diesen Bäumen. Du hast es ja schon gesagt. Gerade diese Bäume aus Osteuropa. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass die geschlagen wurden. Die haben ja auch oft Würmer, Parasiten. Es ist ja sehr, dieser Handel jetzt gerade. Also ich habe jetzt die aktuelle Statistik vom Zoll nicht hier vorliegen, aber der Handel mit osteuropäischen jungen Bäumen, der soll jetzt regelrecht explodiert sein in diesem Jahr.
Aber jetzt sag nicht, dass du Impfgegner bist und nicht willst, dass der Baum gechippt ist.
Nein, eben, er sollte es sein, ja, eben gerade wegen der Parasiten. Und das ist ja, die werden ja auch ganz zeitig von ihren Müttern weggenommen, also von ihren Baumeltern. Und deswegen ist auch diese wichtige Prägungsphase nicht da, diese Weihnachtsbäume eigentlich bräuchten. Man merkt das jetzt nicht auf den ersten Blick, aber seien Sie vorsichtig, wenn dann irgendwelchen Raststellen oder so jetzt junge Bäume aus dem Auto heraus verkauft werden, da ist meistens irgendwas faul an der Geschichte.
Ja, also nicht aus dem Kofferraum raus, ne?
Nein, nicht aus dem, richtig.
Der 2,20 Meter Baum aus dem Kofferraum ist meistens ein krummes Geschäft.
Genau. Ja, ja. Und Vorsicht, ich habe auch gelesen, polnische Stopftannen sind jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr stark angeboten. Also auch da sollte man ein bisschen vorsichtig sein.
Um Gottes Willen.
Nee, also nochmal zusammenfassend, du hast schon gesagt, Bodenhaltung, wenigstens Bodenhaltung, besser noch Freilandhaltung. Ja,
ja, natürlich.
Aufpassen, dass die kein genmanipuliertes Dings hier, wie sagt man, bei den Dünger bekommen haben. Ja, also kein Sojafutter aus Brasilien. Ist auch wichtig. Wir wollen ja die Regenwälder schützen.
Ja, ganz furchtbar. Und du hast es ja auch schon, glaube ich, gesagt. Also man muss auch sehr aufpassen, weil viele von den Bäumen sind ja, also die sind ja nicht unabhängig. Die sind ja von Anfang an, wurden die schon angefixt im Boden.
Ja.
Und das nächste ist, dass sie dann natürlich auch davon nicht loskommen und ein Leben lang an der Nadel hängen.
Richtig. Auch das ist ein großes
gibt's
Problem.
Südmantan gibt's nicht, ne? Es gibt nur Nordmantan.
Es gibt nur die Nordmantan. Nordmantan übrigens, das können wir auch schon. Warte mal, das ist jetzt wieder Halbwissen. Nordmann.
Ja.
Ich glaube, es gab einen Botaniker, der so hieß. Ich glaube, das hat nichts mit dem Norden zu tun. Ich glaube, Nordmann ist ein, ich meine, skandinavischer Botaniker. Kannst du das vielleicht mal schnell googeln? Wir sind ja hier nicht nur der Ratgeber-Podcast, sondern auch der Podcast, der wirklich nützliches Wissen vermittelt. Und deswegen, ich glaube, Nordmann war ein Botaniker. Ich tippe mal so auf frühes 19. Jahrhundert, na so Mitte 19. Jahrhundert, würde ich jetzt
schätzen. Entschuldigung, du tust doch jetzt nur so, du hast das alles schon längst gegoogelt, da vor dir liegen,
oder?
Ich
weiß es wirklich nicht.
Echt nicht? Weil das ist Alexander von Nordmann gewesen, ein Finne. Und legen wir uns jetzt fest, 1803 bis 1866, also Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Also André, bitte, wo kommt denn diese Kompetenz plötzlich her?
Und was ist Skandinavier?
Ein Finne.
Ein Finne.
Sieh an. Aber jetzt bin ich gespannt. Mal gucken, ob du dich wirklich informiert hast und vorbereitet hast. Welchen CW-Wert hat denn so ein Tannenbaum? Also CW-Wert ist ja das, der Luftwiderstand. Das heißt ja, richtig heißt es der Strömungswiderstandskoeffizient, der Widerstandsbeiweert. Also von Autos zum Beispiel weiß man ja. Ein Auto
richtig,
hat
0,3.
Genau. Ja. So, was hat ein Tannenbaum?
Ich glaube, das hat dieser Alexander von Nordmann damals schon gemessen. Der hat das Ding ja auf sein Autodach geschnallt. Ich weiß gar nicht,
wahrscheinlich 1850 aufs Autodach.
Ein Saab oder Volvo wird er gehabt haben damals. Ja?
Das war ein Tieflader.
Ja, so ein Tieflader. Ja, stimmt, die Russen waren noch damals da irgendwie in Finnland.
Ja, sowieso, genau.
Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, was hat denn der für ein CW?
Also tatsächlich haben das Forscher an der Uni in Aachen jetzt mal ausprobiert. Wobei Aachen, muss man sagen, mein Bruder hat da studiert. Das ist Aachen ist so ein Studienstandort mit tierischem Frauenunterschuss.
Ja.
Also da laufen ganz viele frisch aus der Pubertät gekommene junge Männer herum, meistens.
Liebe Frau, die ja schon nervös hat, übrigens, Corona-Sutra, gleich geht's los.
Ja, Frauenunterschuss. Ich bereite das gerade schon so ein bisschen vor.
Unterschuss.
Und in Aachen.
Bisher kannte ich nur den Milcheinschuss, jetzt Frauenunterschuss. Das ist sozusagen,
weil in Aachen sind so ganz viele technische Berufe, die man da studieren kann. Und deswegen gibt's verhältnismäßig wenig Frauen, also sehr, sehr viele Testosteron geschwängerte Männer, die auf der Suche sind nach einer Frau, die auf Karohemden und am Gürtel hängende Handys und so weiter sind. Das ist Aachen. So, und diese Männer da in Aachen sind auf die Idee gekommen, mal zu gucken, was hat denn so ein Tannenbaum für einen Luftwiderstand, haben den in den Windkanal gestellt. Windkanal ist ja so ein Riesenschlauch, sozusagen so ein Gebäude, so ein langgezogenes Gebäude mit riesigen Turbinen dran, und da wird eben geguckt, wie viel Widerstand hat das Auto, wie strömt die Luft da drumherum.
Ja.
Und man hat es offenbar noch nie mit Tannenbäumen gemacht und war jetzt sehr erstaunt. Also Auto zum Vergleich hat 0,3. Am besten und windschnittigsten sind Pinguine, die haben 0,03 CW-Wert.
Ja.
Also, und der Tannenbaum hat 0,8. Das ist so viel wie so ein richtig quadratischer, eckiger LKW.
Ja. Also und mehr als ein Pinguin, das hätte ich nicht gedacht.
Definitiv viel, viel und viel mehr auch als ein Lada oder Volvo oder so. Ja. Und das Problem ist jetzt natürlich dabei, dass so ein Tannenbaum, wenn der dann so richtig im Wind steht, am Boden ordentlich verankert werden muss. Und da hat man jetzt also daraus gelernt, das war wohl bisher immer viel zu niedrig bemessen. Und deswegen sind ja auch zum Beispiel in Aachen mal ist ein großer Tannenbaum umgekippt, Erfurt aber auch zum Beispiel. Es gab schon mehrere solche Unfälle, wo die großen Tannenbäume auf den Weihnachtsmärkten dann im Wind umkippten. Und das hat man jetzt also gelernt, man muss die viel mehr verankern, weil eben ein Tannenbaum, Erkenntnis, ist kein Pinguin.
Deswegen war ja damals die Käfighaltung so verbreitet. Ja, dass sie wussten, dieser CW-Wert, weil der den damals eben schon auf seinem Volvo hatte, da dieser Herr Nordmann. Und deswegen Käfighaltung. Da haben die gedacht, okay, das hilft vielleicht ein bisschen gegen das Umfallen. Aber was du wahrscheinlich nicht weißt, ist wie viel Nadeln so ein Tannenbaum eigentlich hat.
Ach.
Auch das haben die mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es in Aachen war. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwo in der Ecke war, wo die Holländer dann in der Vorweihnachtszeit immer einfallen und dann daumelnd über die Weihnachtsmärkte marodieren. Und deswegen haben die Wissenschaftler, die Studenten gesagt, wir ziehen uns mal lieber zurück und machen spannende Experimente und zählen die Nadeln an einem Tannenbaum. Die sind meines Erachtens, ich glaube, wenn ich mir jetzt die Zahl richtig gemerkt habe, so bei 160.000 rausgekommen.
Aha.
Sowas in der Ecke, ja, 160.000 Nadeln.
Das wäre doch jetzt eine schöne Aufgabe. Jetzt, wo niemanden sieht zu Weihnachten, man viel alleine zu Hause ist, könnte man doch jetzt mal so empirisch den Auftrag geben, dass jetzt alle einfach mal zu Hause bei sich nachzählen.
Richtig, richtig. Ja, vielleicht nochmal ganz wichtig für alle Kinder, die jetzt zuhören, für die Kinder unter unseren Poddern, unseren Podcast-Nutzern, ganz wichtig, der Merksatz, weil wir gerade bei Weihnachtsbäumen sind, ein Merksatz made by Michael Klein, heute Morgen, weil wir haben es ja auch mit vielen pestizidverseuchten Weihnachtsbäumen zu tun. Der BUND warnt, Achtung, viele, viele Menschen wissen gar nicht, dass sie sich da quasi Giftbomben ins Wohnzimmer stellen. Ja, so drastisch muss man das mal sagen, auch in Corona-Zeiten. Ja, es ist nicht alles Corona, es gibt auch giftige Weihnachtsbäume. Und deswegen jetzt nochmal, liebe Kinder, der Appell von Michael Klein, dein Merksatz.
Ja, Moment.
Ja.
Bitte nicht aufessen. Das
nicht
sagt
essen.
Ja immer,
so, zu Hause ich habe das jetzt schlecht eingeflogen. Ja, nicht essen. Also nicht. Weihnachtsbäume wirklich nicht essen.
Nicht
anknabbern, auch wenn diese 160.000 Tannennadeln wahrscheinlich sehr verlockend sind für viele Menschen, aber nicht machen.
Nicht als Zahnstocher benutzen und so weiter.
Nein.
Der Merksatz jetzt, also jetzt falls jemand überlegt, ach, wie war das nochmal, Tannenbaum essen, ja oder nein, das ist ja wie bei Pilzen, da weiß man auch immer, darf ich das essen, darf ich das nicht essen. So beim Tannenbaum, ganz einfacher Merksatz, die Tanne gehört nicht in die Pfanne.
Ja, das kann man sich leicht merken. Ja, schön, die Tanne nicht in die Pfanne.
Ja. Wie ist es mit der Nordmann-Tanne?
Es ist gefährlich, ja. Und einen Weihnachtsbaum zu haben in diesen Zeiten, also man weiß ja gar nicht, was gefährlicher ist, ja. Der Weihnachtsbaum oder die sechste Person aus dem dritten Haus stand.
Ja. Wenn man nicht weiß. Ja. Das ist auch so ein Merksatz, den ich diese Woche auch mal irgendwann losgelassen habe. Das hat auch für Wirbel gesorgt, haben ja auch Menschen geschrieben, weil ich überlegt habe, was ist denn jetzt hier, welche Generationen und wer darf mit wem feiern und wie in welchem direkten Verwandtschafts- und Verschwägerungsverhältnis. Für mich einfach zu merken, ich bin ja sehr simpel gestrickt, ich darf mit allen Weihnachten feiern, mit denen ich gesetzlich aber keinen Sex haben dürfte. Also Inzest. Ja. Also immer wenn es Inzest ist, darf man aber mit denen Weihnachten feiern.
Aha.
Ist simpel. Also manche mit so simpel gestrickte Gemüte wie ich.
Ja, alles klar. Ich habe das schon damals nicht verstanden, aber ja.
Ja, du, bei dir ist auch alles egal. Du machst ja mit jedem da.
Ja, die Frage ist jetzt nochmal Pestizid und Weihnachtsbaum wirklich schön aufpassen. Was kann man? Die Frage ist, wann kommt der Impfstoff? Möglicherweise ist da ja auch was in Vorbereitung und wir gucken einfach mal. Wir müssen einfach mal schauen.
Aber es wird auch beim Weihnachtsbaum wahrscheinlich keine Schluckimpfung sein, weil auch da ist ja viel mit der Nadel dann, ne?
Auch da.
Mhm. Ja. Also. Lässt du dich impfen?
Ja, selbstverständlich. Also ich bin wahrscheinlich, also keine Ahnung, ich bin lange nicht dran. Es ist ja die große Frage. Also wann wären wir mal an der Reihe? Wir sind ja jetzt noch nicht wirklich die Risikogruppe. Aber ja, ich würde das in jedem Fall machen lassen. Ja,
ich weiß definitiv. Jetzt auch erstaunt, dass das auch in Deutschland offenbar auch so viele aus dem medizinischen Sektor sagen, ach, bin da, weiß ich, muss ich nicht sofort. Aber ich denke mir, also sobald ich das kriegen könnte, wäre ich auch dabei.
Ich auch, definitiv.
Allein schon deshalb, weil ich mir dann denke, na, dann muss ich mir jetzt weniger Gedanken machen. In Zukunft kann auch vielleicht mal besser wieder verreisen und muss nicht immer Angst haben, dass ich mir in Frankreich, Italien oder sonst wo dann vielleicht was einfange und da im Krankenhaus lande. Ne? Also deswegen bin ich erstaunt, dass die Impfbereitschaft dann doch nicht so hoch ist, wie man sich das wünschen würde.
Ja, das soll jeder für sich selbst entscheiden, um Gottes Willen. Und das wird ja sicherlich am Ende auch jeder machen. Also ich selbst habe da wirklich kein Problem damit. Ich würde da so eine Risikoabwägung machen. Ja, also das Risiko an Corona auch als relativ junger Mensch, hast gemerkt, ja, als junger Mensch, ja, wir als junge Menschen. Aber das Risiko, schwer an Corona zu erkranken, ist eben deutlich höher als zum Beispiel jetzt irgendwelche Nebenwirkungen. Und weil ich eben kein, wie sagt es da Michael Kretschmann immer so schön, weil ich eben kein verschwurbelter Verschwörungstheoretiker bin, glaube ich auch nicht, dass mit diesem Impfstoff da irgendwelche Dinge in meinen Körper gelangen, um mich dann später zu manipulieren oder was auch immer. Und ich glaube auch nicht, dass diese Dinge in meinen Körper gelangen, um irgendjemand explizit dort reicher zu machen, als das jetzt schon ist. Also sicher wird das passieren, aber ich glaube nicht, dass das die Motivation für diesen Impfstoff ist beziehungsweise war. Also ich habe da persönlich überhaupt keine Berührungsängste. Ja klar, da gibt es ein Restrisiko, aber in der Abwägung sage ich, das ist kleiner als das Risiko an Corona, schwer an Corona zu erkranken, und das, ja, das, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf.
Ne, eben. Und wir haben ja noch einen weiteren Vorteil, wir sind ja sowieso noch nicht dran. Also bis wir dran kommen, ist ja wahrscheinlich schon wieder Sommer. Sind alle Risikogruppen und die Älteren durchgeimpft, und da kann man dann ja mal gucken, wie sich das so auswirkt, bis was wir dann endlich mal dürfen. Ja. Aber was ist denn jetzt, du hast das ganze Ding jetzt hier übertitelt mit Corona-Sutra und mir noch kein Stück verraten, was ich also Weihnachten hier unterm Baum fabrizieren soll. Kann ich mir den Rücken verrenken oder tut
das weh? Wollte ich sagen, wir kommen jetzt mal zum eigentlichen Thema, zur Überschrift unseres kleinen Podcasts. Ja, Corona-Sutra, Liebesspiele im Lockdown. Ich könnte auch sagen, Abstinenz oder Inzidenz, Micha. So, ich brauche natürlich deine Hilfe. Also wir müssen das zusammen jetzt mal. Also
Jetzt hast du es natürlich versaut, weil Inzidenz ist mein Stoppwort, ne? Mein Safe Word.
dein Stoppwort. Nein. Also, pass auf, erstmal müssen wir ja, wir fangen mal an mit einem Appell. Ja, es ist ja nicht alles abgesagt in diesen Zeiten. Ja, es sind so viele schöne Sachen, die man machen kann. Guck mal, der nächste Frühling kommt, der ist nicht abgesagt. Ja. Draußen, ich gucke gerade, während wir jetzt aufzeichnen, die Sonne scheint, die Sonne ist nicht abgesagt. Ja, Lesen ist nicht abgesagt. Liebe ist nicht abgesagt. Es gibt so viele schöne Sachen. Und man muss einfach auch in diesen Zeiten und ja, oft kommt man ja gar nicht dran vorbei, mehr Nähe wagen. Mhm. Merkst du das? Hat das nicht irgendein Bundespräsident mal gesagt? Mehr Nähe wagen, mehr Deutschland wagen, mehr, was war denn?
Im Zweifelsfall wäre es Johannes Rau. bei solchen Sachen war es immer Johannes Rau.
War das nicht sogar?
Mehr Demokratie wagen.
Warte mal. Mehr Demokratie wagen. Oh, jetzt kommt's. Ja,
aber Demokratie an Weihnachten ist schwierig in Familien.
Das ist in diesem Jahr blöd. Ja. Mehr Nähe wagen. Aber eben auch mehr Zweisamkeit, mehr Zärtlichkeit. Ja. Vielleicht die Kinder einfach öfter mal spazieren schicken. So vielleicht mit der Ansage, guck doch mal, wie lange man mit so einem Spaziergang braucht, um den 15 Kilometer Radius abzulaufen. Ja. Dann sind die Kinder erstmal unterwegs. Dann habt ihr die Wohnung für euch. Und dann wirklich ganz bewusst planen, ganz konsequent umsetzen, aber eben in Corona-Zeiten immer darauf achten, es gibt Regeln, Michael. Gibt Regeln, die müssen wir jetzt mal zusammenfassen in unserem kleinen Corona-Sutra. Das geht damit los, wenn man jetzt so miteinander und so, Hände schütteln, keine Hände schütteln.
Das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt ins Bett gehe und die Angebetete liegt da bereit und willig sozusagen, gehe ich also nicht hin und sage, guten Abend, und schüttle erstmal die Hand.
Richtig, genau, ja.
Nee, das lasse ich, okay.
Machen ja viele, dass sie sagen, oder die sich einfach vorstellen, guten Tag, ich bin der Bernd.
Das ist bei dir, glaube ich, auch, dass du kommst dann auch rein, hast diesen weißen Kittel an, sagst, guten Tag, ich bin Professor Brinkmann.
Das machen ja viele, ja.
Ja, so dieses Krankenschwesterspielchen oder sowas, ja?
Genau, ja. Aha. Also bitte beim Liebesspiel auf das Händeschütteln verzichten. Ich weiß, das fällt vielen schwer. Wir wissen das. Aber man muss in diesen Zeiten wirklich auch mal Opfer bringen und kompromissbereit sein. Ja. Und dann, was auch ganz wichtig ist, und also das ist, wir loben uns ja ungern selbst, oder Micha? Aber wir sind echt schon ein wirklicher Lebenshilfe-Podcast. Ja. Mhm. Also zweiter Punkt im Corona-Sutra. Bitte meiden Sie größere Menschenansammlungen.
Also keine Orgien.
Ja, keine Orgien. Genau.
Schade.
Wie sagst du immer, beschränken Sie es auf den Hausstand?
Ja, auch da kann was stehen. Ja, schade, aber das ist ja das, was da in Belgien los war mit diesem einen Ungarischen, der doch immer so schwulenfeindlich war und der doch jetzt gerade in Belgien bei höchstem Lockdown-Stufe mit irgendwie 20 Kerlen zusammen da rumgepoppt hat und wie gesagt, und zu Hause immer wettert, dass Schwule das Schlimmste auf diesem Planeten sind. Ja. Also das ist jetzt in deinem Corona-Sutra,
was sollte man auch das unterhalten. Also, hallo, das ist ja überliefert, das ist ja alte indische Liebeskunst, überliefert für solche Fälle, natürlich.
Ja,
das
Ja. Keine Orgien. Gut.
So, also wie
schade,
gesagt,
was mache ich jetzt am Donnerstag? Ich habe einen Abend frei. Hast du einen Vorschlag, was ich dann stattdessen machen könnte?
Keine Ahnung. Was haben wir noch? Ganz wichtig, ja, Tipps für ein schöneres, aber eben auch Corona-konformes Liebesspiel, Maske tragen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen öde und ein bisschen abgedroschen, aber auch das ist ganz wichtig. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die auch schlicht und ergreifend dadurch gewinnen.
Optisch, ja, auf jeden
Fall. Optisch, ja.
Aber auch diese Frage, magst du es mit Zunge entfällt dann zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel.
Und es gibt ja so furchtbare Knutscher, die dann so mit der Zunge so rumrühren und so weiter und du das Gefühl hast, jetzt wird gerade kontrolliert, ob du auf 3-1 Karies hast und auf 2-5 die Krone noch festsitzt. Ja. Also das entfällt dann auch, weil eben mit Mundschutz kommt
mit
die
Mundschutz
Zunge eh nicht durch. Ne?
Kann das eigentlich nicht passieren? Ja.
Nee.
Also das sollte man wirklich beachten. Was haben wir noch im Katalog? Natürlich nicht singen. Ja, also was in der Kirche verboten ist, was für die Kirche gilt, das sollte auch fürs Bett gelten. Bitte nicht singen, weil ich glaube, das hängt mit den Aerosolen zusammen irgendwie, ja? Also ja, du bist ja wahrscheinlich, ich schätze dich so ein, als Liebhaber, dass du gerne mal singst.
Ja, das Problem ist ja, ich hätte jetzt auch bei dir gedacht, du hast ja früher viel geraucht, dann gab es ja immer die Zigarette danach, ist ja auch nicht so günstig.
Genau, richtig.
Aber seitdem du das nicht mehr machst, ist dann bei dir nicht immer, wenn du gerade ganz, ganz glücklich warst und alles gerade vorbei ist und jetzt so diese Erschöpfungsphase einsetzt, dass du dann immer dieses Halleluja, Halleluja, Halleluja immer singst?
Ein Weihnachtslied, ja, richtig.
Ach so, ja, das traue ich.
Ja, Kinder,
süßer die Glocken, die klingen.
Ja, Kinderlein kommen mit, oder süßer die Glocken, die klingen.
Ich möchte jetzt keine Überwachungskamera haben.
Also auch hier unser Hinweis, das muss in diesem Jahr einfach mal wegfallen.
Ja, nicht singen.
Ich weiß, dass da irre viele Leute draufstehen, nach dem Sex einfach mal ein Lied zu singen. Auch dabei, auch davon hat man schon gehört.
Ja? Egal. Oder was?
Egal.
Aber mit wie viel Hausständen darfst du denn dann jetzt dann singen?
Weiß ich, das ist doch deine Abteilung, deine Baustelle, Hausstände. Ich verstehe das immer mit den Hausständen nicht. Weiß auch nicht, wer dazugehört.
Ich weiß, also wenn du nicht Hände schüttelst, nicht singst und nicht Halleluja singst dabei, dann dürftest du doch zwei Hausstände, fünf Leute dürfen.
Müsste funktionieren. Dann allerdings mit mindestens 1,50 Meter Abstand.
Dann ist das schwierig.
Das macht schwierig, richtig. Ja. Vielleicht gibt's ja da, vielleicht könnte man solche Art, ich weiß nicht, Sex-Sticks. Ja? Es gibt doch diese Handy-Sticks, diese Selfie-Sticks, dass man so irgendwie agiert. Ich weiß es nicht. Da haben wir noch keine abschließende Idee.
Erkenntnis. Ja, liebe Leute, bitte nicht auf die Idee kommen, das irgendwie mit Staubsaugerrohren oder sowas zu machen.
Nein,
bloß nicht. Die hätten ja auch diesen Abstand ungefähr, aber da gibt's sehr, sehr viele Unfälle.
Ja, und die Intensivstationen sind jetzt schon an der Kapazitätsgrenze. Nicht, dass sie dann, und das ist ja dann auch peinlich.
Nein. Also auch es gibt ja den Kobold von Vorwerk zum Beispiel, auch mit dem sollte man das nicht tun.
Nee, ich glaube, der hat auch eine relativ hohe Wattzahl.
Ja.
Und wenn du dann noch so einen alten Staubsauger hast, der noch nicht begrenzt ist, jetzt glaube ich sind es 2000 Watt oder 1000 Watt, ich weiß gar nicht genau.
Ja, und dann gibt es
die hatten ja richtig Wumms.
Ja.
Früher.
Ja. Und das verkraftet man in unserem Alter nicht mehr.
Nee, und das will im Moment auf der Intensivstation keiner sehen.
Nein.
Nicht. Keiner.
Nee, also bitte nicht auf diese Ideen kommen.
Schön aufpassen. Ja, gucken, dass man das mit Abstand irgendwie hinkriegt, aber es muss jetzt wirklich nicht wie heißt das Ding? Nicht der Vorwerk sein. Nee. Ja?
Okay. Und CE ist kein gültiges Siegel für Sexspielzeug, ne? Das nicht irritieren lassen, ja.
Ja, was haben wir noch? Liebesspiele im Lockdown, regelmäßig lüften ist natürlich wichtig.
Ach, das ist auch schön. Ja. Ist die Nachbarn
da
auch
muss man gucken, das muss man dann irgendwie einteilen.
Ja.
Weiß nicht. Einfach immer mal Fenster aufmachen. Und es gibt ja auch diesen alten abgedroschenen Herrenwitz. Ja, ach Gott, meine Freundin, die reitet so gern. Aha. Ja, und dann fragt der andere, aha, was habt ihr denn für ein Pferd? So, nein, sie reitet so gern am offenen Fenster. Ich weiß, das ist ja. Ja, also regelmäßig lüften, das kann durchaus Vorteile haben und vielleicht auch für Abwechslung sorgen.
Ja. Natürlich, man kann sich ja abwechseln dabei, wer dann in Schulen ist dort der Schulgong wieder eingeführt worden oder die Schulglocke. Alle 20 Minuten macht es ein Bim-Bam, dann muss einer mal aufstehen und lüften.
Ja,
Respekt, wenn es dann, also Respekt. Wenn man es bis zum fünften Mal lüften schafft, dann hat man aber schon lange miteinander zu tun gehabt.
Ja, definitiv. Ja, ja, was haben wir ja noch so in unserem Corona-Sutra? Vielleicht nochmal, das Robert-Koch-Institut empfiehlt, wenn es jetzt schon schlimmer ist, wenn man jetzt auch ein bisschen ängstlicher ist, eine persönliche Schutzausrüstung, das wäre jetzt vielleicht noch so für die klinischen Anwendungen. Wir waren ja vorhin schon bei den Schwesternspielen und so weiter.
Ja.
Persönliche Schutzausrüstung. Im Zweifel vielleicht auch sogar ein eigenes Isolierzimmer. Ja.
Ach so, aber jeder in seinem, oder wie?
Ja, irgendwie muss man gucken, wie man das dann löst. Ja.
Das stelle ich mir schwieriger vor. Okay, ja, kann man drüber nachdenken, ja.
Okay, das sind doch, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was beizutragen hast, ja, jetzt in Zeiten des harten Lockdowns.
Das ist ja immer so das Problem, wenn man von anderen hört, was die da so alles so machen und treiben, man wird ja so unter Druck gesetzt.
Ja, natürlich.
Wo man immer denkt, ach Gott, mein Gott, bin ich so langweilig.
Ja.
So, und deswegen, also ich habe schon notiert, ich gucke bei Amazon, ob ich diese Krankenschwester, das würdest du mir empfehlen, dieses Krankenschwesterkostüm. Ich glaube, ich habe auch die Beine dafür.
Ja, du kannst es tragen, definitiv.
Und dann würde ich da mir das Stethoskop umhängen und dann auch mal sagen, so.
Nee, aber du darfst das jetzt nicht so ins Lächerliche ziehen. Das ist doch wichtig. Ja, das waren jetzt meines Erachtens also wirklich nützliche Tipps, um eben auch in dieser Hinsicht gut durch die Pandemie und durch den harten Lockdown, muss ja irgendwo hin dann damit, ja, durch den harten Lockdown zu kommen. Also, wir fassen doch mal zusammen, ja, Händehygiene, ganz, ganz wichtig. Ja, vorher auf das Händeschütteln verzichten, ja, trotzdem gucken, weil man weiß ja immer nicht, wo man mit seiner Hand dann so ist. Bisschen gucken, dass die Handhygiene da eingehalten ist. Ja, Menschenansammlungen vermeiden, auch ganz wichtig. Die Maske tragen, nicht singen. Schnelltest wäre vielleicht noch eine Idee, oder? Das wird ja, ist ja jetzt gerade heiß in der Diskussion, dass man vorher einen Schnelltest macht.
Ja, ja.
Vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Darf man das? Nee, ich glaube, der ist jetzt aktueller Stand. Heute, 17. Dezember, ist so ein Schnelltest in der Apotheke noch nicht verfügbar. Also jedenfalls nicht für mich. Also für jedermann. Also richtig. Ich glaube, medizinisches Personal und so, die kriegen den schon, ja.
Die dürfen das machen, genau. Aber unser der eben nur Virologie bei Google gelernt hat, der darf das noch nicht machen, weil er den Rachenabstrich einfach falsch macht, ne?
Richtig, richtig. Also man könnte vorher vielleicht in die Apotheke fahren. Ich glaube, die dürfen es bedingt. Nee, die dürfen es auch noch nicht, oder? Ich weiß es gar nicht.
Mein Problem ist ja dann, wenn ich in die Apotheke komme und da steht dieser fesche Apotheker oder die fesche Apothekerin in diesem weißen Kittel.
Ja.
Dann löst das bei mir ja was aus, weil du jetzt das bei mir verankerst hast, dass Sexspiele im weißen Kittel stattfinden müssen.
Genau. Und da musst du aber wichtig nachfragen, ob das auch mit der Händehygiene alles funktioniert.
Ja, ich würd mich ordentlich vorstellen, aber ohne Handschütteln. Das habe ich jetzt gelernt.
Ja, das ist wichtig. Ja. Okay. Also wir hoffen, dass wir da jetzt ein bisschen helfen konnten und hier den einen oder anderen nützlichen Tipp gegeben haben.
Wir sind natürlich auch für Feedback immer wieder dankbar.
Ja,
sendet uns bitte keine Fotos aus dem Schlafzimmer, aber vielleicht noch Tipps. Ob das Stethoskop zu kalt ist oder zu warm oder ob man das vorwärmen muss, bevor man damit dann irgendwas macht oder so. Das würde uns sehr interessieren.
Richtig, richtig. Ne? Ja. Weil wir könnten da tatsächlich dann auch ein Buch draus machen. Man weiß ja nicht, wie lange das alles noch dauert, dass wir dann wirklich das Corona-Sutra schreiben. Ja, und dann sind wir natürlich auch auf Feedback angewiesen, um das Ganze dann noch ein bisschen zu ergänzen.
Ich erhebe an dieser Stelle Titelschutz. Für meinen Mandanten heißt das doch immer. Titelschutz für meinen Mandanten, das Wort Corona-Sutra in allen Schreibweisen.
Corona-Sutra.
Ja. Das ist toll, da kann man vieles mitmachen, ja.
Ja, unbedingt, ja. Und gucken, vielleicht, wenn Sie jetzt selber jetzt auch nicht involviert sind in dieses Thema, es kann ja auch sein, aus den verschiedensten Gründen, gucken Sie mal, was in der Nachbarschaft so passiert diesbezüglich, weil ich fand das im Frühjahr zum Beispiel so schön, ja, da standen so viele Leute auf den Balkonen und da haben Beifall geklatscht. Ja, machen Sie doch mal vielleicht für Ihren Nachbarn, ja, für Ihr benachbartes Paar oder so, wenn Sie da was mitbekommen, Beifall klatschen. Ich finde, es kommt zu kurz jetzt in diesem zweiten Lockdown.
Aber ich kenne dich doch. Du bist doch so egozentrisch. Du hast das, wie heißt das Liebesspiel immer abends so eingeplant, dass es kurz vor 21 Uhr war es, glaube ich, immer, dann das Liebesspiel endete und dass du dann immer diesen Applaus mitnehmen konntest, wenn draußen alle auf dem Balkon standen, oder?
Ja, genau. Ja.
Ach, hat das wieder geschafft. Oder aber der Applaus war dann für die Partner, weil es dann immer heißt, oh, das ist ja fürs Pflegepersonal.
Ja.
Dass dann einfach immer mal Applaus gespendet wird, ja?
Schön. Ich finde das so wichtig, ja. Wir müssen das mit dem Schnelltest übrigens streichen, weil das macht vielleicht so viel kaputt, dass man vorher jetzt, ja, bevor man dann das Corona-Sutra ausprobiert, da noch in die Apotheke geht oder so, weil da kommt man jetzt, glaube ich, länger nicht dran. Die verteilen doch gerade ihre FFP2-Masken dort.
Richtig, genau.
Das ist ja auch hoch umstritten gewesen in dieser Woche. Ist ja immer noch, wir haben das, glaube ich, gar nicht erwähnt, wir sind ja immer noch in einer Art Wochenrückblick, ja, und tatsächlich ein Thema in dieser Woche, dass man begonnen hat, 27 Millionen Menschen, so viel Menschen gehören offiziell zur Risikogruppe, das sind alle Menschen über 60, das sind kranke Menschen. Betrifft das eigentlich auch Pfleger und Ärzte und so weiter? Die haben mit der Risikogruppe nichts zu tun.
Nee,
die sind da nicht mitgezählt. Also 27 Millionen Menschen, die dann, ich meine, es war am Mittwoch, am Mittwoch dieser Woche, richtig, ja, genau, denen gesagt wurde, so, jetzt setzt euch alle in die Straßenbahn, ins Taxi, in den Bus, in die Bahn, was weiß ich wo rein, und holt euch in der Apotheke eure FFP2-Maske ab. Es ist so gekommen, wie es da auch schon befürchtet wurde, dass es Riesenschlangen gab und wo natürlich jetzt viele Menschen sagen, also viele Kritiker auch sagen, na, wer weiß, wer sich da alles angesteckt hat, ja, die eigentlich Gutes tun wollten, haben damit wahrscheinlich, ja, eher das Gegenteil erreicht. Ja, gut gewollt, gut gemeint, ist eben oft nicht gut gemacht.
Ja, man muss ja aber vielleicht nicht am ersten Tag direkt sich das Ding abholen. Man kann ja vielleicht auch noch zwei, drei Tage warten, dass man dann
weiß ja, wie die Menschen funktionieren, wenn ich denen sage.
Umsonst?
Ja, es hätte ja vielleicht schon viel geholfen, wenn man das gesagt hätte, umsonst eben es geschenkt, wenn man es gemacht hätte, wie beim Einsteigen im Flugzeug, ja, dass man sagt, so jetzt alle Namen, keine Ahnung, von A bis F.
Ja.
Ja, Nachnamen, keine Ahnung, dürfen morgen kommen. Dann hätten sich die meisten daran schon gehalten. Der Deutsche ist ja so. Ja, dann sagt er, oh, okay, alles klar. Ich heiße jetzt Gisela, ich darf noch nicht.
Dann wird es ein bisschen länger dauern, ne?
Ja.
Wo du das gerade mit dem Alphabet sagst, hast du das mitbekommen, dass diese, wir buchstabieren doch alle immer so schön. Hier, buchstabier du mal deinen Namen. Dann sagst du doch A wie Anton.
Ja.
Mach mal weiter.
N wie Nordpol, D wie Dora, R wie Richard und E wie Emil.
Ja, siehst du mal, da sind wir doch alle Alt-Nazis, merkst du, ne? Also zum Beispiel D wie Dora sagen wir erst seit 1934. Das haben die Nazis nämlich rausgekickt. Aha. Früher haben wir gesagt D wie David.
Aha.
So, und bei der Rest, Richard, ist gleich geblieben, aber zum Beispiel S wie Samuel hat man vorher gesagt. Und das war aber auch den Nazis dann zu jüdisch, wurde rausgeschmissen. Ja. Deswegen sagt man meistens jetzt in Deutschland Siegfried, aber eigentlich offiziell heißt es auch wieder Samuel. Aber es sind eben die ganzen, in Anführungszeichen, jüdischen Namen, sind rausgekickt worden. Und jetzt will man diese Buchstabiertafel sowieso überarbeiten nächstes Jahr. Und das heißt Buchstabiertafel, wenn wir A wie Anton sagen und B wie Bertha und so weiter. Und da hat man jetzt beschlossen, dass man zumindest übergangsweise wieder die jüdischen Namen wieder mit reinnehmen will, erst einmal, um das zu würdigen eben, das da als Andenken nochmal. Aber spannend, ne? Das wusste ich gar nicht, dass das wir das so abhängig waren. Nathan zum Beispiel war vorher für das N. Wir sagen inzwischen alle N.
Wir sagen Nordpol. Richtig. Ei, das ist spannend. Aber ich hätte gedacht, wenn man das jetzt tatsächlich reformiert, dass man das ein bisschen zeitgemäßer macht, dass man dann sagt D wie Drosten zum Beispiel.
Ja. Zum Beispiel.
F wie FFP.
L wie Lauterbach.
Was heißt das eigentlich, FFP?
Irgendwas mit Partikel.
FFP. Fein, ja.
Ja, damit wir hier nicht die Menschen dumm entlassen. FFP. Fehlerfortpflanzung.
Was für Ding?
FFP. Hier steht ja bei Wikipedia, das erste, was kommt, als Abkürzung für Fehlerfortpflanzung.
Fehlerfortpflanzung.
Das wird's aber nicht sein.
Nee.
Filtering Face Piece. Ach, das ist ja interessant. Also, ein Gesichtsstück. Ein filterndes Gesichtsstück.
Aha. Filtering Face Piece.
Atemschutzmaske, Filtering Face Piece, das wusste ich auch nicht. Ja. Guck mal, was man mit dir alles lernt.
Siehst du, was man, und warum zwei? Ist das jetzt, ist das die zweite dann, Charge oder was? Warum zwei?
Nee, das ist dann die Filterklasse sozusagen. Also, sprich, in welchem, warte mal, hier kann man da Atemschutzmaske.
Ja.
So, jetzt gucken wir weiter. Googeln wir ja auch.
Wir haben Zeit, ne?
Ja, gucken wir mal. So, wo ist denn hier das? Klassifikation in Europa. Also, FFP1, höchstens 25% der Gesamtleckage. Aha. Also sprich, geht am Rand vorbei, strömt vorbei. Ja. Mittelwerte nicht größer als 22%. Also FFP1 darf ein Viertel der Luft sozusagen einfach dran vorbeigehen. Ja. FFP2 ist höchstens 11%.
Ist schon besser also,
Ist schon besser. Und FFP3 ist höchstens 5%.
Aha. Aber die gibt's ja nicht, oder? FFP3? Hast du schon mal eine FFP3? Das ist wahrscheinlich dann so Vollschutz, oder?
FFP3 sind, glaube ich, die mit diesem Ventil dran.
Das sind die Gasmasken.
Ja, fast schon. Nee, diese gibt's auch tatsächlich. Die hat man schon mal gesehen. Die haben vorne dieses Plastikstück dran. Also das ist ist auch so ein Fließstoff oder sowas, aber massiv, und vorne ist so ein Filter dran. Das sind aber, wie ich finde, die Assi-Masken. Also sprich, man schützt sich damit selbst. Wenn man Risikogruppe ist, ja völlig verständlich. Aber ansonsten pustet man die eigene Luft
ja ungefiltert.
Anderen um die Nase, ne?
Ja, verstehe.
Das ist
okay, FFP2. Also haben wir wieder was gelernt. FFP2.
FFP2. Ja. Und du hast gelernt, einfach mal wieder Nathan sagen und nicht Nordpol, wenn man bei André N sagen will. Ne? Ja. Ach, übrigens auch noch eine schöne Geschichte habe ich, weil ich gerade hier meine Zettel hin und her sortiere. Hast du das mitbekommen mit dem Trump-Haus, in dem er als Kind gelebt hat?
warte mal, hast du irgendwie gekauft, verkauft, irgendwas war mit kaufen oder verkaufen?
Genau, und das Lustige ist, dass also das Haus steht in einer Straße, ist auch ein hübsches Haus, ich habe mir die Bilder angeguckt, sieht niedlich aus. Da in dieser Straße kosten die Häuser meistens sowas um 1 bis 1,5 Millionen und der Verkäufer möchte aber gern 3 Millionen dafür haben. Mhm. Man weiß auch nicht, wer es ist, der Verkäufer, und hat bis jetzt, ist er von diesem Preis nicht abgerückt, ist aber seit einem Jahr nicht verkauft worden, und jetzt hat der Makler sich was Neues ausgedacht, nämlich wir machen das als so eine Art Crowdfunding, also sprich alle zahlen was dazu, ist eine Spendenseite eingerichtet auf gofundme.com, kann man nachgucken, und wenn die 3 Millionen erreicht werden, dann geht das halt an den Käufer, wenn mehr Geld reinkommt, geht der Überschuss an einen guten Zweck für Donald Trump, der darf dann da selbst mit ausgucken, was er macht, also Anwaltsrechnungen bezahlen oder ähnliches.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Ja.
So. Und da ist auch clever, wenn die 3 Millionen nicht erreicht werden, also das Haus damit nicht gekauft wird, dann geht das gesamte Geld an den Trump. Super clever gemacht. Kannst also spenden. Im Moment, warte mal, es fehlt auch nicht mehr so viel. Warte mal, von 3 Millionen, jetzt muss ich einen Taschenrechner aufmachen hierfür. 3 Millionen minus so, das ist nämlich der Live-Spendenstand gerade. Ja. Es fehlen nur noch 2.993.304 Euro.
Oh, es also ist noch nicht so viel passiert.
6.700 knapp sind schon da.
Okay, okay.
Also kannst du noch spenden für Donald Trump.
Pass auf, nee, Freunde, wenn ihr was spenden wollt in dieser Zeit, in diesem besonderen Jahr, da muss ich jetzt aber noch mal auf unsere Herzenssache kommen. Klar. Und das tue ich sehr gerne, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Wir haben schon, ich glaube, wir sagen das im Programm gar nicht so offensiv, weil wir nicht sagen wollen, hier, höher, schneller, weiter und guck mal, was wir schon haben. Aber wir sind jetzt an den 200.000 Euro dran. Also wir sind an 200.000 Euro Spenden schon dran. Für die Kinder der Kinderarche Sachsen. Also Kinder, die in Kinderheimen aufwachsen müssen. Kinder, die von den Jugendämtern aus den Familien herausgenommen werden müssen, weil es in den Familien eben nicht mehr läuft, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das sind ja wirklich die schlimmsten Sachen zum Teil, die da passieren. Das können einfach nur manchmal wirtschaftliche Geschichten sein. Irgendwelche finanziellen Schieflagen, wo dann alles drunter und drüber geht, aber das geht bis Missbrauch und Alkohol und Suizid. Also das sind schon wirklich Schicksale in diesen Familien, und das braucht schon eine Weile, bis ein Jugendamt sagt, wir nehmen das Kind ja raus und bringst dann eben, früher hätte man gesagt, ins Kinderheim. Ja, jetzt sind es eben die Einrichtungen der Kinderarche. Die haben da prinzipiell erstmal alles, was man so zum Leben braucht, aber damit aus diesen Kindern, die ja nur wirklich keinen leichten Start hatten, damit es trotzdem, ja, oder vielleicht starke Persönlichkeiten werden oder dass sie wenigstens die Chance dafür kriegen, trotz diesem ganzen Scheiß, den sie da schon erlebt haben, noch stark und einigermaßen gesund aus der Nummer rauszukommen als Erwachsene, dann all das, was da eben an Therapien nötig ist, an weiterführenden Geschichten, Bildungsangeboten und so weiter und so fort, all das wird eben ausschließlich aus Spenden finanziert, und genau dafür sammeln wir. Und es ist so überwältigend, es ist so unfassbar, wie viel wir schon zusammen haben, wie viele sich beteiligen. Ich sag's nochmal, wir sind jetzt bei 200.000 Euro, und ich finde das so großartig, so gerade in diesen Zeiten, gerade in diesem Jahr, wo ja nun wirklich vielen Leuten die Tränen im Arsch stehen, dass dann trotzdem so viele sagen, ja, wir machen trotzdem hier eine Kleinigkeit für die Kinder. Das finde ich toll. Also bitte nicht für Donald Trump und irgendein Haus spenden, sondern spendet für die Kinderarche Sachsen. Alle Infos dazu gibt's bei uns auf der Radio-Website. So, das wollte ich nochmal sagen, Michael.
Toll.
Weil mich das wirklich beeindruckt, weil ich das echt toll finde.
Ja. Und gerade in diesen Zeiten, wie du sagst, ne, wo viele eigene Probleme haben. Ja, sehr toll.
Sehr, sehr toll. Ja, Herr Klein, was machen wir sonst noch? Was haben wir denn jetzt hier noch auf dem Zettel? Streaming-Tipps, hast du was? Ich muss gestehen, ich habe nichts. Ich habe so ein bisschen in den Seilen gehangen in den letzten Tagen. Ich habe nichts gelesen, habe jetzt auch nichts geguckt, was mich wirklich großartig geflasht hätte, wo ich sage, yeah, das muss man unbedingt weiterempfehlen. Also ich verlasse mich da heute mal auf dich.
Ich muss gerade auch ganz dringend überlegen. Ich hatte jetzt aber auch, also ich habe wirklich gar nichts. Nee, tatsächlich, also das eine ist, ach, das ist so schwierig zu erwischen und zu gucken. Das andere ist so, ich habe irgendwie versucht, so einen Weihnachtsfilm zu gucken, den fand ich aber auch, bin ich nicht durchgekommen. Bin eigentlich, also ich habe im Moment auch das Problem, man tut ja im Prinzip nichts, man kann niemanden treffen großartig, man hat nicht viel Aktion, und trotzdem schlafe ich dann um 20.30 Uhr abends ein. Geht das auch so?
Man guckt so viel Sinnlosigkeiten. Ich habe letztens gesehen, Wake the Dog. Das heißt also, warte, also wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, das ist ganz amüsant, das ist ganz unterhaltsam. Das ist mit Dustin Hoffman, das ist mit Robert De Niro und auch noch 3-4 Leute, die man kennt. Und da geht es darum, der Präsident, also wir sind jetzt wieder in den USA, wir sind wieder bei einem Donald Trump, jetzt mal als Überbegriff, und der will halt unbedingt seine Wahl gewinnen, hat da irgendwie privat irgendwelchen Scheiß gemacht, hat da irgendwie eine Schülerin angekrapscht oder was auch immer. Also der will also seine Wahl gewinnen und von diesem innerpolitischen Skandal will man ablenken, indem man einfach einen Krieg inszeniert. Ja, und Dustin Hoffman ist so der Hollywood-Produzent und der wird nun von Robert De Niro, der so quasi der Politikberater des Präsidenten ist, der wird jetzt von dem beauftragt, mach mal einen Krieg. Ja, bring mal einen Krieg ins Fernsehen, die Leute sollen glauben, es ist Krieg. Ja, und dann denken die sich irgendeine Geschichte aus, Albanien, dann nehmen die sich ein Mädchen dort, das wird gecastet von der Straße, dann wird die so mit Kopftuch und dann rennt die mit einer kleinen Katze im Arm, rennt die so durch irgendwelche zerbombten Häuser, die man dann hinten so reinprojiziert und schon haben die Amerikaner ihren Krieg und glauben an ihren Präsidenten und vergessen alle Schweinereien, die er so gemacht hat und so werden eben die Leute dort verarscht. Das ist so quasi, ne, wake the dog, also das heißt, im Grunde genommen wird das ganze Land dort an der Nase rumgeführt und man denkt, ach Mensch, das ist aber lustig, ne, denken die sich einfach Kriege aus, um also als Vorwand, um irgendwelche anderen Geschichten vielleicht zu vertuschen. Und das ist so makaber. Der Film ist 97 oder 98 gedreht und was mir dann immer nicht aus dem Kopf ging, ist, dass 3 Jahre später Colin Powell, Außenminister der USA, also jetzt nicht im Film, sondern im echten Leben, wirklich gefälschte Fotos vor der Weltöffentlichkeit, vor der UN-Versammlung hochgehalten hat und gesagt, guck mal hier, das ist der Beweis, der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Ja. Das ist im Grunde genommen die Fortsetzung dieses Films, ja, und man hätte sich gar nicht vorstellen können, weil der Film ist natürlich so ein bisschen als Komödie gemacht, man hätte sich gar nicht vorstellen können, dass sowas je realistische Formen annehmen kann, ja, man denkt immer, naja, okay, das ist jetzt halt deutlich übertrieben, das ist jetzt einfach überspitzt, ja, aber nee, es ist dann 3-4 Jahre später tatsächlich Wirklichkeit geworden und wahrscheinlich bis heute Wirklichkeit in vielen Geschichten. Mhm. Das wäre vielleicht noch so eine kleine Empfehlung, so, es ist so ein Nachdenkfilm, ja, Wake the Dog mit Robert De Niro und Dustin Hoffman. Amüsant und trotzdem mit einem ganz interessanten Hintergrund.
Ich überlege gerade, den habe ich damals auch gesehen, aber jetzt, wo du das alles wieder erzählst, mein Gott, man vergisst das ja auch alles immer wieder.
Man vergisst ja so schnell. Ja.
Ganz schnell.
Okay, also du hast keinen.
Nee, ich habe nicht wirklich nichts. Ich habe jetzt gerade währenddessen auch noch mal kurz überlegt, aber ich, also wie gesagt, ich bin viel zu müde. Ich schlafe immer ein.
Ja,
das ist ganz, ganz blöd. Mein Gott,
was ist los mit uns? Ja. Früher haben wir ja auch immer noch mit spannenden Buchtipps um uns geworfen, weißt du noch? Und ja, mit Rilke und hast du nicht gesehen? Ja, aber wir bessern uns. Und der intellektuelle Anspruch, dem wir ja verpflichtet sind, der kommt nämlich jetzt mit unserem gespielten Witz.
Hast du einen?
Darf ich mal einen?
Ach Gott sei Dank. Ich muss ja übrigens sagen, letzte Woche im Podcast, ich habe mich also wirklich sehr amüsiert. Ihr habt ja auch den gespielten Witz drin.
Ja, mit der Christine. Christine ist ja eingesprungen. Das heißt, Christine war ja quasi der Mittler, die Mittlerin zwischen den Fragen der Hörer. Ja, und dem Ministerpräsidenten und sie hat dann tatsächlich deine Rolle übernommen, was den gespielten Witz betrifft.
Und ihren Lieblingswitz mit der Schnecke.
Also mit der Schnecke, richtig, genau.
Sitzt eine Schnecke auf der Schildkröte.
Ja. Und macht hui.
Hui. Ich könnte da jetzt noch einen mit dran setzen. Also da gibt es sozusagen Schneckenwitz 2.0 oder die Fortsetzung. Also,
wie willst du mir jetzt meinen gespielten Witz unterschlagen?
Nicht als gespielter Witz, sondern ich kann es nur kurz erzählen, dann kommt deiner gleich.
Okay.
Zwei Schnecken im Wald treffen sich, die eine hat ein total zerkratztes Gesicht und da sagt die andere dann, Mensch, was ist mit dir passiert, was ist denn los? Sagt die Schnecke, Mensch, ich bin so mit Vollgas durch den Wald gemacht, da bin ich so richtig durchgeschossen und plötzlich vor mir, mitten raus, ein Pilz aus dem Boden geschossen. Bumm. Mhm. So.
Hätte man aber schön inszenieren können jetzt als gespielten Witz.
Ja, ich wollte das mal für Christine.
Hast du ihn jetzt einfach rausgehauen und ich finde, es war jetzt ein bisschen Perlen vor die Säue. Ja,
aber nur
gut, aber jetzt ist er raus.
Ich dachte, wir wären beim Thema Schneckenwitze gewesen von letzter Woche, da wollte ich nur einen dran setzen.
Ja, aber ich finde auch, die Christine hat das sehr, sehr schön gemacht.
Süß.
Ich wollte sie auch überreden, hier an unserem heutigen Podcast teilzunehmen, hat sie sich aber geweigert. Ja? Weil ich weiß nicht genau, wir hatten eine sehr, sehr gute Quote, wir hatten mehrere tausend Potter mehr als sonst. Und ich weiß nicht genau, ob es an Michael Kretschmer, an Sachsens Ministerpräsidenten oder an Christine lag. Weiß es nicht.
Ja, ich glaube, der Kretschmer ist einfach lustiger als ich. Das ist
ich denke auch. Ja. Und vor allen Dingen hat er auch den gespielten Witz gleich verstanden. Mal sehen, ob du den hier
verstehst. Das könnte jetzt mich raushauen, ja, das stimmt.
Es ist ein prähistorischer Witz, ein prähistorischer. Und zwar prähistorisch deshalb, weil es gab damals noch geöffnete Restaurants, Cafés und so weiter und so fort, ja.
Ach, und was für die Älteren, da bin ich
viel. Es ist was für die Älteren, ja. Also früher als sowas alles geöffnet war. Und du bekommst heute, das ist eben wirklich heute mal echter Anspruch, du bekommst heute eine Doppelrolle. Ja, ist ja wirklich nur für die Besten. Also das heißt, du bist heute sowohl ein Araber als auch ein deutscher Kaffeehausbesucher.
Oh, ja, schauspielerischer Anspruch ist ein bisschen wie bei Dustin Hoffman, also, ja?
Ja, definitiv.
Also Deutscher und Araber.
Ja, Doppelrolle.
Morgenland okay. und Abendland.
So, wir sitzen jetzt also im Café. Ich bin der Franzose. Ja, also ich bin einfach nur ich. Also ein Franzose. Ja,
ein
französisches Ich. Ja,
okay.
Ja. Mhm. So, okay, also prähistorischer Witz. Cafés sind geöffnet. Ein Araber, ein Deutscher und ein Franzose sitzen im Café. Kannst du mir soweit noch folgen?
Ich kann dir sehr folgen. Ich überlege bloß gerade, wie ich es anlegen muss, weil ist es so, der platte Witz, dann ist der Araber natürlich mit der Gerät kann nicht drehen. Oder ist es so, wie es heute üblich ist, dass der Araber wahrscheinlich das Deutsch schon viel besser gelernt hat als der Deutsche. Der Deutsche spricht den Genitiv falsch und der Araber hat schon die Hochschulbildung hinter sich.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne ein globalisierter Araber.
Ah ja, okay.
Ja, sehr gerne. Ja. Wichtig ist nur, es zahlt ja ein bisschen ein auf unser Corona-Sutra heute. Ja. Mhm, wichtig ist nur, dass es halt drei testosterongesteuerte Männer sind.
Ah so, okay.
Ja, ein testosterongesteuerter Araber, ein testosterongesteuerter Deutscher und eben ein testosterongesteuerter Französe.
Testosteron.
Ja, okay. So, pass auf, jetzt kommt, also wir sitzen so am Tisch gemeinsam, ja, schlürfen so unser Kaffee, wie das früher so möglich war. Und jetzt kommt eine hübsche Frau zur Tür rein. Ja?
Mhm. Als Araber trinke ich Tee.
Tee natürlich. Ja, bitte. Ich als Franzose trinke Rotwein. Ja.
Schön.
So, der Deutsche.
Der Deutsche jetzt im klassischen Witz würde jetzt einen Korn trinken.
Ein Korn. Ja, ein Korn. Genau, da hat sie gerade einen Quarzen bestellt.
Ein Quarzen. Hätte einen Quarzen.
Ach, aber der Deutsche Franzose. Ja. Hübsche Frau kommt rein, ja. Mhm. So, jetzt kommt das, was du sagen musst. Ja, der Araber sagt dann bei Allah.
Ja, oh, bei Allah. Araber,
der Deutsche flüstert bei Gott. Ja, kannst du mal? Ja, also jetzt kommt die Frau.
Die Frau kommt.
Die Stöckelschuhe. Warte, ich habe hier einen Kuli.
Ja.
Das sind jetzt die
Das sind die Stilettos.
Das sind die Stilettos von der Frau.
Der andere macht mit dem Stilo die Stilettos. Sie merken den intellektuellen Anspruch auch in der Wahl der Geräuschmittel.
So, jetzt, also wie gesagt, ja, der Araber sagt bei Allah.
Der Araber ist ein bisschen reaktionsschneller als der Deutsche. Der Deutsche hat ja einen Korn getrunken, der Araber trinkt ja Tee. Deswegen sagt der Araber jetzt als erstes dann bei Allah. Oh, bei Gott.
Oh, bei mir heute Abend im Hotel.
Ja, auch schön.
Wir haben den irgendwie schlecht inszeniert. Ja. Wollen wir es nochmal drehen?
Ich glaube, damals, als Didi Hallervorden den noch gespielt hat, kam das irgendwie anders rüber.
Ich glaube auch. Und vor allen Dingen, wir haben das ja schon 100-mal durchexerziert. Man muss erstmal selber anfangen zu lachen. Ja? Man muss ihn wahrscheinlich einfach nur erzählen. Ja, bei Allah, sagt der Araber. Bei Gott, flüstert der Deutsche. Bei mir heute Abend im Hotel.
Ja, als Fips Asmussen und Dieter Krebs und Didi Hallervorden es gespielt haben in den 70ern, da hättest du jetzt dann als Franzose, du hättest einfach diese Baskenmütze aufgehabt und du sitzt im Café mit einem Baguette unter dem Arm. Völlig sinnbefreit, aber es muss so sein für den Witz.
Richtig, richtig, genau. Was heißt denn ja 70er? Ich habe den letztens erst bei Facebook gesehen. Da kann doch nicht so alt sein.
Nein, bei Facebook gibt es nur neue Witze. Ach, schön. Gut. Okay, bei mir heute Nacht.
Prima,
ich dachte, es wird darauf hinauslaufen, dass der eine sagt, bei Allah, und dann sagt der andere, bei Gott, und dann sagst du, bei Schlaf.
Alter, ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja,
hast du dir schon so gedacht, ja?
Ich hatte mir gedacht, das wird so schlecht werden. Ja.
Bei Schlaf, ne, das ist, also bei Schlaf geht schon so ein bisschen Richtung Mario Barth, glaube ich. Das ist fast schon Dieter Nuhr. Ja, bei Schlaf ist nicht schlecht, ja. Bei mir im Hotel, das ist eher Fips Asmus.
Ja, aber Dieter Nuhr würde ja sagen, Araber darf man ja gar nicht mehr sagen.
Ja.
Also darf ich jetzt wenn ich jetzt den Witz mit dem Araber mache, bin ich dann schon wieder ein weißer Nazi? So, also Dieter Nuhr wird das schon wieder so sehr politisieren. Nee.
Richtig. Ja, genau.
Ja. Ja, okay. Bei mir, was war das gleich? Bei mir im Hotel? Nach Corona Sutra geht das nicht.
Ja, richtig, genau. Ja. Und ganz, ganz wichtig, Handyinfektion. Desinfektion. Desinfektion. Bleibt bitte gesund.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hören uns im besten Falle morgen früh im Radio oder dann spätestens ganz kurz vor Weihnachten dann mit unserem Weihnachtspodcast.
Oh ja, ganz besinnlich.
Ja, das machen wir.
Wir warten auf die Weihnachtsgäste und zählen durch, ob die alle überhaupt kommen dürfen.
Das machen wir. Und klären nochmal, wie das alles war mit dem Inzest und so.
Bitte.
Ja, also. Bis dann.
Habt euch lieb, aber mit Abstand.
Unbedingt.
Und nicht handschütteln beim Sex.
Nein, auch das nicht.
Ja, okay.
Das ist wichtig. Ja. Und denkt immer an Friedrich Dürrematz. Man darf nicht aufhören, sich die Welt vorzustellen, wie sie am vernünftigsten wäre.
Oh. Oh. Gut, aber wer das tut, hört uns nicht.
Okay, also, macht's schon gut.
Schöne Woche.
Bis morgen. Gut. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.